Hallo, hallo! Herzlich willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Olini, ich bin hier dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven, Weite, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches Herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Ja, fühle dich herzlich willkommen zu einem ganz, ganz neuen Couchgespräch. Ich bin heute hier in Oberbayern in einem so entzückenden Häuschen angekommen bei so entzückenden Menschen und ich freue mich wirklich wieder mal aus ganzem Herzen, dir hier eine ganz bezaubernde Frau vorstellen zu dürfen. Neben mir auf der roten Couch, fast in der Farbe des Couchgespräche-Logos, sitzt Stefanie Heidmann und wir beide unterhalten uns heute über Kintsugi.
Ja, danke Petra. Es ist total schön, hier mit dir zu sitzen, dass das so zustande kam und mit dir jetzt zu sprechen. Und ja, ich freue mich.
Ich mich auch, Stefanie. Vielleicht wollen wir erst mal reinholen, oder? Was ist Kintsugi?
Ja, also Kintsugi ist eine sehr alte Technik, eine aus Japan stammende Technik, um kaputtes Geschirr, eigentlich kaputte Keramik zu reparieren, zusammenzufügen. Und das Besondere daran ist es, dass es nicht unsichtbar geschieht. Also die Reparatur soll sichtbar sein als Geschichte des Stückes und darf leuchten in Gold oder in Silber, manchmal in poliertem Lack. Also auf jeden Fall darf sie leuchten und ja, das Stück bekommt neuen Wert dadurch und auch einen neuen Charakter, in dem die Geschichte sichtbar sein darf. Mhm.
Ja, finde ich wunderschön bei uns Menschen. Mhm. Also, wenn man in unser Gesicht schaut.
Ja, genau.
Kann man die Spuren auch lesen. Aber gut, wie hat es dich gefunden?
Mhm. Ja, das war ein besonderes Erlebnis oder eine besondere Zeit auch. Also, es hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Ich weiß nicht, wie weit soll ich denn ausholen? Also, ich habe gesucht, aber in dem Moment nicht. Ich habe mich aus meinem, ja, kurze Zeit vorher aus meinem alten Leben sozusagen gelöst. Die Vorgeschichte dazu war, dass eine Kollegin, die mir sehr lieb war, die ist mit Anfang 40 an Krebs gestorben. Und ich durfte bei ihr sein, also nicht direkt im Moment des Todes, aber in der, also ich... Sie hat es erlaubt, dass wir uns treffen und sie hat mir erzählt davon, wie es ihr geht. Also sie war ganz aufrichtig zu mir und es hat sehr viel gemacht, diese Zeit mit mir. Und genau, gleichzeitig habe ich meine Qigong-Lehrerausbildung gemacht und auch darin ist sehr viel gewachsen, also dass da irgendwas noch raus will. Genau, also dass ich da irgendwie so ein Bild vor mir hatte, wie ich irgendwie, ja, nicht im Büro, sondern werkend irgendwie am Tisch sitze. Genau, und dann kam diese Corona-Zeit und es war zwischen zwei Lockdowns oder beziehungsweise es war beschlossen, dass dann der zweite Lockdown kommen sollte und es ging mir gar nicht gut, diese Aussicht, also ja, es war ganz furchtbar, wir haben noch nicht lange hier gewohnt, ich kannte hier quasi niemanden und also es fühlte sich ganz furchtbar an. Und mein Freund wollte am nächsten Tag nach Garmisch fahren. Er hatte da einen Einsatz und hat dann zu mir gesagt, ich soll doch mitkommen. Das einfach nochmal genießen, rauszukommen und was Schönes machen und an den Alpsee. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mich überreden lassen. Mir war eigentlich nicht so danach, aber dann habe ich es gemacht. Und auf dem Weg dorthin, es war halt auch so ein grauer Tag, es war gar nicht schön, richtig grau in grau, so wie das hier manchmal so ist. Und dann sind wir an den Alpen vorbeigefahren Und dann habe ich die so angeschaut und dann kam irgendwie so, also es hat mich irgendwie so überkommen, so ein Gefühl. Mensch, wenn jetzt nur eine Kante golden leuchten würde von den Alpen, wie schön das wäre. Und das hat so was gemacht in mir, also so ein Glücksgefühl in mir ausgelöst, mir diese Kante vorzustellen. Ja, das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Ich wollte, ja, ich hatte dann vorher schon mal von Kintsugi gehört, von meiner besten Freundin, aber da fand ich das gar nicht so anziehend, diese Idee, Geschirr zu reparieren und dass das dann golden leuchtet. Eigentlich mochte ich die Scherben auch gerne als Scherben oder dass man andere Dinge damit macht. Aber so wusste ich schon von dieser Technik und wollte sie eben lernen, um selber Landschaften zu gestalten, also die im Dunkeln leuchten können oder im Trüben. Genau, und ja, und dann kam eins zum anderen und dann wollte ich natürlich auch Geschirr reparieren, weil das ist ja eigentlich die Technik, ne? Dafür ist sie ja da. Ja. Und so hat sich das entwickelt.
Also, Gold ins Trübe zu.
Ja.
Wie schön.
Ja, ich finde tatsächlich, es wirkt am schönsten, wenn es eben bedeckt ist, wenn es trübe Tage sind, auch im Herbst und so, dann sieht es immer dann kann es am meisten leuchten. Mhm.
Was ist das für Geschirr, das du da reparierst? Welche Stücke sind es, die da zu dir gebracht werden?
Das sind oft Erbstücke oder Stücke, die einen besonderen Wert für die Menschen haben. Entweder weil sie es besonders schön finden, weil sie damit Erinnerungen verbinden oder ja, irgendwas Besonderes. Mhm. Ja, etwas, was vielleicht auch, was es nicht mehr so gibt in dieser Form, dass es auch eine besondere Form ist. Mhm. Genau, oder ein Unikat auch.
Mhm. Ja. Also wirklich, ja, Herzensstücke, mit denen Menschen in ihrer Lebensgeschichte was Besonderes verbinden.
Genau. Mhm.
Wie doppelt kraftvoll dann, dass dann auch der Bruch der Geschichte in die Geschichte wieder des Menschen reinfließt.
Ja, ja, das mag ich auch daran. Oder das ist eigentlich das Schönste für mich irgendwie, so die Geschichte der Dinge, wie die Geschichte mit den Menschen verwoben ist und dass ich darin auch mitwirken darf in dieser Geschichte.
Ja, ja, sehr schön. Das ist berührend, gell? Das ist einfach auch so diese Sinnhaftigkeit, du weißt, dass du da Spuren in dieser großen Geschichte wieder hinterlassen hast, goldene Spuren mit den einzelnen Werkeln und Wirken.
Genau, also das, ja, also das in diesem Objekt, in dem schon so viele Spuren drin sind, dass meine jetzt da auch drin sind. Genau.
Ja, toll. Ja. Wie geht das ganz praktisch?
Ganz praktisch bekomme ich entweder Scherben, Oder ganz von Anfang an bekomme ich eine Anfrage. Meistens dann mit Fotos und mit Maßen von den Bruchkanten. Also dann kann ich das mir gut vorstellen, wie der Arbeitsaufwand ist und kann anhand dessen gut eigentlich ein Angebot erstellen. Und wenn es dann aber zu mir kommt, dann sind es meistens Scherben oder es ist ein Objekt, das Risse hat, manchmal nur Haarrisse. Und dann beginnt es mit der Klebung. Es gibt verschiedene Kleberezepturen, je nachdem, ja, ob das ein sehr dichtes Material ist oder ob es sehr porös ist. Genau, das wähle ich dann aus. Und dann wird es zuerst geklebt. Manchmal, wenn es ganz viele Scherben sind, geht das nicht alles auf einmal. Sonst wird es verrutschen. Dann muss es immer wieder aushärten dazwischen und dann die nächsten Scherben. Und so langsam aufgebaut. Dann wird es hinterher verschliffen, die Klebenähte. Das passiert traditionell mit Holzkohle. Da gibt es auch verschiedene Härtegrade für verschiedene Schichten, die man da gerade bearbeitet, also schleift. Genau, dann wird es aufgefüllt mit einer Paste und das dann wiederum in mehreren Schichten mit Lack, genau.
Überzogen?
Überzogen, ja. Und dieser Lack, dieser Urushi, das ist ein Baumsaft, der ist die Grundlage von allem. Also auch von den Kleberezepturen, von der Füllmasse. Da gibt es auch ganz verschiedene Zusammensetzungen. Also in einen Tisch mache ich eine andere Füllmasse als jetzt zum Beispiel in die Klebenähte von einem Tongefäß oder so. Mhm. Also eben auch denn vom Schwarzlack und vom Rotlack, wenn es pigmentiert ist, der ist die Grundlage von allem. Mhm. Genau, also um die Linien dann zu ziehen. Mhm. Ja.
Gibt es das hier in Deutschland einfach so, oder?
Mhm. Also es gibt hier auch Restaurationsbedarf oder es gibt andere Zwischenhändler. Mhm. Aber manche Werkzeuge auch gibt es hier, sind hier nicht so gut erhältlich. Oder auch verschiedene Qualitäten von Holzkohle, die bestelle ich dann tatsächlich auch in Japan. Oder hier in Deutschland gibt es auch meistens nur dieses 23,75-karätige Gold, das eher so heller ist und oft nur in sehr feiner Puderung. Und ja, für Kintsugi kann man ganz verschieden auch nutzen. Also ja, Gold ist nicht gleich Gold, ne? Also es hat eine unterschiedliche Wirkung und auch unterschiedliche Poliervorgänge, genau. Oder Poliermöglichkeiten.
Mhm. Und Leuchtkraft, unterschiedliche Leuchtkraft.
Genau, durch diese Poliermöglichkeiten auch, ja.
Mhm. Also es gibt ja einige, ich weiß jetzt nicht, ob man Techniken sagen kann, die aus Japan zu uns gekommen sind, mhm. Ikigai.
Mhm. Genau.
Wabi-sabi.
Also das ist eine Philosophie, genau, die ja. ist auch hinter genau. Kintsugi.
Mhm. Ja. Magst du was darüber erzählen?
Also ja, Wabi-sabi ist eigentlich diese bestimmte Form der Ästhetik auch. Also diese Schönheit in der Vergänglichkeit zu sehen und ja, in zufälligen, vielleicht auch in der Geschichtlichkeit. Also für mich ist es inzwischen eine Schönheit des Lebendigen. Oder ich sehe das so, weil eben die Geschichte da drin, die darf zu sehen sein, die darf da leben. Auch die Natur darf da drin leben, ne? Also zum Beispiel auch, wenn etwas bemoost ist oder wenn etwas nicht ganz perfekt ist oder so, ne? Also alles das, was wir als natürlich ansehen, das hat Platz in dieser Ästhetik. Mhm. Genau. Also ich finde das sehr lebendig.
Mhm. Wo hast du die Technik gelernt?
Ich habe sie mir selbst angeeignet. Mir hat ein Buch geholfen vom Stefan Drescher, Kintsugi-Technik. Der hat da sehr schön die Grundtechniken beschrieben. Dann habe ich das Glück gehabt, Silvia Micklin kennenzulernen in Wien über Instagram, lustigerweise. Und durfte sie schon zweimal besuchen, wenn ich konkrete Fragen habe, wo ich gerade nicht weiterkam. Oder genau, sie hat die Technik oder überhaupt die Arbeit mit Urushi in Japan direkt erlernt. Und tatsächlich bekomme ich auch viele Anregungen über Instagram, wo ich mit vielen Kintsugi-Künstlerinnen und Künstlern vernetzt, also in der ganzen Welt, und die alle sehr gerne auch ihr Wissen teilen, also in kleinen Videos oder dass sie einfach dann schreiben, wie sie das gemacht haben oder welche Materialien oder so das. Und dann möchte ich das auch ausprobieren oder so, ne? So entwickelt sich das immer weiter. Dann hat jeder immer noch andere Ideen und manche greift man auf.
Gerade auch wieder so ein kraftvolles Beispiel dafür, dass wir irgendwann mal irgendeinen Beruf erlernt haben. Wenn so diese Leidenschaft drin ist und das Herz, das kommt aus dir raus und du entwickelst dich da komplett rein.
Mhm. Das stimmt. Wobei es mir, glaube ich, auch sehr entspricht, diese Art des Lernens. Mhm. Also das habe ich mir schon als Kind gewünscht, also dass ich statt der Schule, dass ich lieber in der Bibliothek wäre und wenn ich Fragen habe, ist da jemand, den ich fragen darf. Ne? Also das ist eine Art des Lernens, die ich sehr mag.
Ja, gerade Menschen, mit denen ich mich bei den Couchgesprächen unterhalten darf, ist es häufig so, dass das ja einfach dieser innere Ruf ist, der sich da entfaltet und da passiert dann so viel. Da braucht es dann kein Diplomzertifikat oder keine Promotion zu irgendwas, sondern es kommt dann so aus einem selbst und entfaltet sich.
Ja, also für manche Dinge braucht man natürlich Zertifikate. Ne? Da bekommt man, glaube ich, anders gar keinen Fuß in die Tür rein. Aber da bin ich sehr dankbar dafür, ja, dass ich das einfach machen darf auch. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, schön. Ist Kintsugi auch ein Thema in der Kunst, dass für Kunstobjekte genutzt wird?
Manchmal habe ich es gesehen, eher weniger. Manche machen was damit. Ich ja auch, aber auch wieder anders, verwandelt. Also ich arbeite ja vorwiegend mit Naturmaterialien, die ich neu zusammensetze zu eigenen Objekten. Ja, also ein bisschen was passiert da, aber nicht so geläufig.
Weil es dann diesem Ansatz widerspräche?
Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt. Ich glaube, viele Künstlerinnen oder Künstler haben einfach noch nicht so richtig Kontakt mit der Technik gehabt. Okay. Oder andersherum, die diese Technik praktizieren, haben nicht unbedingt den Ansporn, was Eigenes damit zu machen oder so. Ne? Dass sich beides zusammentrifft, habe ich noch nicht so oft erlebt.
Es gibt Ausstellungen mit dir.
Ja, genau. Ich mache Ausstellungen, genau. Also ich mache das. Ja, also ja, ist ja meine Leidenschaft.
Schön. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Ich habe dir erzählt, dass ich auch mit dem Tod ja immer wieder in Berührung komme. Könntest du dir vorstellen, dass das gerade auch für die Trauer ein sehr hilfreicher Prozess ist, Kintsugi?
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oder zumindest mir tut das unglaublich gut, mit den Händen zu arbeiten.
Ja,
ja, das ist ja eine ganz andere Bindung nochmal. Ne? Oder ich kann es mir vorstellen, dass es den Geist entlastet, wenn die Hände tätig sein können. Oder das habe ich manchmal auch schon beobachtet bei einer Freundin oder so, ne? die ihren Partner verloren hat und das etwas Konkretes zu tun sehr wohltuend ist. Erstens das und zweitens geht es ja über einen langen Zeitraum, in dem, also man kann sich ja mit dem Stück mitentwickeln.
Ja.
Ja, Kintsugi ist ein sehr langsamer und langwieriger Prozess. Da drin kann einiges passieren, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen.
Schon wieder die Geschichte in der Geschichte der Geschichte. Da ist allein dann der Prozess schon wieder eine eigene Geschichte. Vielleicht in einem Objekt, wenn wir in der Trauer bleiben, das zwei Menschen verbunden hat, mit einer Geschichte in dem Leben eines Menschen. Also unglaublich viele Ebenen an Geschichte.
Ja, das stimmt. Ja, und an Verwebungen.
Verwebungen, ja.
Ja.
Prozessen. Gell?
Ja, Kinder, genau.
Inneren entwickeln und
ja.
Reifen.
Mhm.
Ja, kann ich mir auch sehr schön vorstellen. Das heißt, du begleitest da auch Menschen?
Also, bislang habe ich das noch nicht, aber bin ich gerne bereit. Also, wenn jemand da Interesse hat, diesen Weg mit mir zu gehen, gerne. Ich bin ein Mensch ohne therapeutische oder wie auch immer geartete Ausbildung. Ne? Das, was ich vermitteln kann, ist die Technik und bin gerne dabei bei allem, was sich sonst entwickeln möchte und kann, will. Ja.
Wenn wir gerade bei der Trauer bleiben, habe ich das Gefühl, dass am allermeisten gebraucht wird ein Mensch, der den Raum halten kann. Ist der Raum, dass das, was in dem Menschen ist, eben rausfließen kann.
Ja, je nach Menschentyp, wie jeder mit seiner Trauer umgeht.
Welche,
ne?
Kanäle er braucht,
ja. Ich habe das auch mal sehr schön im Qigong erlebt und in einem Kurs von mir. Da hat es sich ergeben, dass während unseres Kurszyklus ist der Mann einer Teilnehmerin gestorben. Und es war so schön, dass sie das mitgenommen hat in die Stunde. Sie hat sich nicht damit zurückgezogen, sondern sie hat es mitgenommen und hat sich damit auch geöffnet in die Gruppe. Und die Gruppe hat das mitgetragen. Also wir alle und haben das mit in unser Üben auch genommen. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis, glaube ich, für alle. Es hat das alles nochmal vertieft. Und dazu müssen dann aber alle bereit sein. Ne? Und fand ich auch ganz toll von der Teilnehmerin, dass sie sich da so öffnen konnte.
Und dass sie sich so gespürt hat,
ja,
dass das ein guter Weg für sie sein kann.
Ja.
Ein schönes Miteinander, ja, weiter weben oder weiter tragen im Prozess.
Ja, genau.
Jetzt hört man es vielleicht ein kleines bisschen, du bist nicht aus Bayern.
Ja, das stimmt. Ja, genau.
Was hat dich hierher geführt?
Ja, das war eine, ja, auch so eine Geschichte. Ja, also ich wollte eigentlich weg.
Aus?
Aus Stralsund. Also ich in der Nähe von Stralsund bin ich aufgewachsen. Genau, es war mir sehr eng. Ich wollte weg. Ich hatte damals Angst, auf der Straße zu landen, wenn ich einfach so weggehe. Und dann war ich hier in Bayern auf einem, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gab es damals diese Rainbow-Festivals und so weiter. Und da gab es ein kleines Retreat in Niederbayern. Und da war ich mit einer Freundin. Und da waren lauter Leute. Da habe ich dann gesehen, ah ja, man muss nicht unbedingt auf der Straße landen, wenn man sich entscheidet, einfach zu gehen irgendwie so, ne? Genau, und dann bin ich gegangen mit einem gepackten Rucksack und bin erstmal zu diesem Hof in Niederbayern, weil ich dachte, das ist eine gute Anlaufstation. Genau, da war dann einmal Walpurgisfeuer in der Nähe, da hat die, bei der ich gewohnt habe, dann gesagt, ich soll doch einfach mal mitkommen. Und dann sind wir dorthin und dann war ich eigentlich sehr stumm an diesem Abend. Aber irgendwas ist da scheinbar trotzdem passiert. Jedenfalls kam zwei Tage später, glaube ich, der eine aus dieser Gruppe. Die haben dort kampiert, weil der eine Esel hat da gerade Junge bekommen oder ein Junges. Genau, und kam dann an den Hof, um Geburtstagskuchen zu backen für einen anderen aus der Gruppe. Ja, und hat mich dann gefragt, ob ich mitkomme mit denen. Die waren zu Fuß unterwegs, die wollten nach Rumänien. Und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, ja. Und dann sind wir zu Fuß losgegangen mit Kindern, mit Eseln, mit Pferden. Also wir waren nur zu viert. Ich war die vierte im Bunde. Ja, und dann haben wir uns kurz vor München, genau, wir haben zwischendrin die Richtung gewechselt, oder das Ziel, dass wir dann doch in die Pyrenäen wollten. Ja, und kurz vor München haben wir uns dann alle so zerstritten, dass wir da auf einem Platz gelandet sind, wo zwei dann meinten, da findet sich was Neues. Und hat tatsächlich auch für jeden von uns gestimmt. Mhm. Ja, für jeden von uns ging es dann weiter. So bin ich dann nach Bayern gekommen und irgendwie auch in Bayern geblieben. Ja, ich habe hier immer wieder, es ging hier immer weiter für mich.
Schöne Geschichte. Auch mit ganz viel Vertrauen dann, oder?
Ja, das stimmt. Das war dann der richtige Moment. Ja, und ich hatte das Gefühl, denn, dass es gut ist oder ich finde immer, es gibt immer so einen Moment, wenn man etwas schon lange mit sich herumgetragen hat und wenn das dann plötzlich gelöst ist, dass man auch gar keinen Mut mehr braucht, sondern es ist dann alles ganz klar oder bei mir jedenfalls. Und dann weiß ich, ah ja, das mache ich jetzt einfach und dann. Und dann.
Ist auch ja, wie in der Natur.
Ja, genau.
Es reift lang noch im Dunkeln und ganz plötzlich eine dicke Knospe da und
ja,
das ist klar.
Ja, das stimmt.
Was
ja,
es ist, was für eine Blüte. Mhm. Ja,
und verändert sich dann wieder, ne?
Ja. Ja. Mhm. Ist das der Prozess, den du überhaupt für dein Leben sehen würdest? Dass es immer wieder Veränderungen gibt? Also auch so in Zyklen wie in der Natur?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also, oder dass ich die auch gar nicht unbedingt beeinflussen kann, ne? Oder ja, ja, unbedingt ist eh das richtige Wort, sondern nur bedingt, dass sich das irgendwie ereignet und dann wieder irgendwas herausschält und ja, und vorbereitet und heranreift.
Ist das eine Grundgabe von dir, da dich hinzugeben?
Würdest du das so sehen, dass es eine Gabe ist?
Ich frag dich, würdest du sagen, es ist eine Gabe, die du in dir getragen hast, schon immer?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ob das eine Gabe ist, die ich speziell in mir trage? Ich habe mich auch mit anderen Menschen noch nicht so richtig darüber unterhalten, um zu wissen, ob das andere Menschen vielleicht nicht haben oder so. Aber tatsächlich ist es für mich sehr wichtig, mich auch so ein bisschen treiben zu lassen oder wie soll ich sagen, dass es irgendwie so ein Miteinander mit allem ist irgendwie so, ne? Oder ja, dass ich mich da nicht alleine jetzt fühle, so in der Welt, also so schnurstracks mein Wille und so, ne? Mhm. Weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das gut ausdrücken kann, weil ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt habe mit dem an sich. Ja.
Ich würde mal sagen, es spricht sehr dafür, dass du nicht festhalten musst, oder?
Ja, das stimmt.
Also du hältst nicht fest an Situationen, an Gegebenheiten, an Konzepten fürs Leben, sondern du fließt da mit.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, also vielleicht doch eine Gabe.
Oder meine Natur, ne? Vielleicht, ja.
Ja, und gleichzeitig sorgst du damit für dein Wesentliches, oder?
Ja.
Lauschst du gut auf das, was dir wesentlich ist, was dir...
Ja, das stimmt, ja. 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 Oder sagen wir es so, ich kann gar nicht anders leben. Hm. Also ich könnte mich nicht dauerhaft so verbiegen oder ich kann es eigentlich gar nicht, das geht nicht. Ja. Ja. Hm.
Schön. Schön. Sehr reif.
Findest du? Hm. Hm.
In meiner kleinen Welt würde ich sagen, Menschen, die sich selbst gut spüren können und so ihrem inneren Navigationssystem folgen können, auch mit anderen Menschen, sehr ja, mitfühlend, großherzig sind. Mm. Also da ist viel Fluss im Leben.
Ja, das stimmt. Ja, also nee, streng mit anderen bin ich nicht.
Ja, schön. Mm. Ich habe eine letzte Frage tatsächlich schon an dich, Stefanie. Wenn du so auf unsere Welt heute blickst, was wäre ein großes Kintsugi-Projekt oder auch ein ganz kleines, feines Kintsugi-Projekt, von dem du sagst, boah, das würde der Welt oder genau dieser Facette unserer Welt gerade sehr, sehr gut tun? So wie du das eingangs gesagt hast über die Alpen, dass es Licht ins Trübe bringt. Wo würdest du heute ein ganz konkretes Kintsugi-Projekt als wertvoll, als nährend, lichtspendend, was auch immer erachten?
Also wenn ich das auf die ganze Welt sehe, dann würde ich das gar nicht so als Projekt ansehen, sondern es wäre, also ich fände es schön, wenn wir uns alle auf so einen Kintsugi-Prozess einlassen könnten. Also weil der auch eine sehr große Offenheit eigentlich verlangt, ne? Und oder wie soll ich sagen, beim Kintsugi geht es mir ganz oft so, dass ich merke, okay, meinen Willen muss ich jetzt mal zurücknehmen, ne? So, ich denke, das Stück ist jetzt fertig in 1-2 Wochen und das ist es aber noch nicht. Also weil ich arbeite mit einem Naturprodukt und ich muss mich dem sozusagen einfügen, ne? Ich muss immer wieder meinen eigenen Willen zurücknehmen und mich einfügen in diesen Prozess und auch in das Objekt. Und eigentlich fände ich das schön, wenn wir das als Menschen könnten, uns in den Prozess mehr einfügen. Ja, diese Starrheit ist manchmal so kämpferisch, ne? Und das sehe ich gerade so, oder das ist gerade so vorherrschend, das Kämpferische. Und deswegen fände ich es schön, da so ein bisschen Weichheit in den Prozess selber reinzubringen.
Also in den Fluss zu vertrauen und nicht so sehr seinen eigenen Flusslauf schaufeln wollen.
Ja, Und dass daraus dann wieder was Neues entstehen kann. Also weil das will es ja gerade scheinbar, ne? Also
eindeutig, ja. Total schön. Das heißt, let's Kintsugi.
Ja, letztlich.
Ja, sehr schöne Inspiration. Danke dir dafür. Das ist wirklich sehr schön.
Ja, danke dir.
Ja, es war mir ein Fest.
Und mir.
Ja. Ich werde jetzt mit Stefanie noch ein bisschen durch ihre Werkstatt schlendern. Du siehst in dem Trailerchen auf Instagram oder Facebook dann auch von ihren Werken. Und ja, ich hoffe, dass du auch vielleicht den ein oder anderen Satz in deinem Herzen bewegen kannst, der dir ja was ganz Wertvolles in deinen Tag oder in deine Woche trägt. Also auf alle Fälle fühl dich warm umarmt und bis ganz bald.
Wenn du mehr über meine Gedanken und Inspirationen finden möchtest, schau dich gerne auf meiner Webseite unter www.petra-oleni.de um. Und jetzt sage ich danke, 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 dass du hier bist und wünsche dir eine wunderschöne Zeit bis zum Wiederhören. Fühl dich fein umarmt, herzlichst, deine Petra.